willkommen im Salon Holofernes. Ich habe heute mit Kat Menschik gesprochen. Kat Menschik ist Illustratorin und sie macht ganz wahnsinnig schöne Sachen, die ich euch natürlich nicht besonders gut zeigen kann. Wo ich mich drauf verlassen muss, dass ihr die parallel im Internet euch raussucht und oder aber sowieso schon kennt. Kat illustriert seit vielen, vielen, vielen Jahren jede Woche eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Daher könntet ihr sie kennen. Ihr Stil ist sehr wiedererkennbar und natürlich für viele andere Zeitungen auch noch. Sie hat mal ein Comic-Magazin selbst herausgebracht. Auch das verbindet sie sehr mit meinem Herzen. Vor allem aber illustriert sie ganz wahnsinnig wunderschöne Bücher, zum Beispiel die von Haruki Murakami. Sie gehört aber auch zu den einzigen Illustratoren, Illustratorinnen. Vielleicht ist sie sogar die einzige, die ihre eigene Buchreihe illustrieren kann. Das heißt, Kat hat eine eigene Reihe beim Galliani Verlag, wo sie wunderschöne Bücher auflegt, Bücher aus der Weltliteratur, auch aktuellere Bücher, die sie liebt und nach Gutdünken illustriert für uns. Ihr neuestes Projekt ist ein wiederum unglaublich schön gestaltetes Buch, das sie zusammen herausgegeben hat mit Dr. Marc Benecke, den ihr vielleicht kennt als überaus unterhaltsamen Forensiker, ein illustriertes Tierleben. Und dass sie sich damit endgültig in mein Herz hineingezeichnet hat, könnt ihr euch vielleicht nach der Betrachtung meiner eigenen Vita herleiten. Und jetzt sprechen wir über Kunst. Kat Menschik, hallo.
Hallo.
Ich freue mich total. Wir haben es hier schon so gemütlich. Ich hoffe, dass man die Gemütlichkeit hören kann.
Die wird man bestimmt raushören, weißt du, so die dicken Socken, ja, und den genau. Gemütlichen Sessel und
den gemütlichen Hund, der um uns rum
das
klackert.
Hündchen, der Glühwein.
Und was man noch leider nicht sehen kann, was sehr schade ist, ist, dass Kat mir Geschenke mitgebracht hatte. Einen wunderschönen Bücherstapel. Und ich bin wirklich Bücherfetischistin. Also ich glaube, mit 10 Jahren habe ich mal den ersten Schreibewettbewerb gewonnen und durfte mir, glaube ich, für 100 Mark Bücher im örtlichen Buchladen in Freiburg aussuchen und stand dann so, weißt du, zwischen den Gängen und habe so die Bücher angefasst und so. Und so fühle ich mich jetzt, weil ich einen Stapel geschenkt bekommen habe von Büchern aus deiner eigenen Buchreihe.
Im Grunde ja. Also wollen wir mal die Leisten beim Schuster lassen? Ne?
Ja, genau.
Also erschienen sind die Bücher alle im Galliani Verlag.
Mhm, der sehr schön ist. Seit 10 Jahren, ne, bist du mit denen, glaube ich, verbandelt? Oder
na, seit gut 10 Jahren gibt's den Verlag und den Verleger Wolfgang Hörner kenne ich schon von früher, als er bei Eichborn war.
Okay,
und ich da die ersten Bücher gemacht habe. Also wir sind schon so eine ganze Weile verbandelt miteinander. Aber seit 2016 mache ich eben diese eigene Buchreihe und das ist eine phänomenale Geschichte. Ich glaube, das gibt's auf der Welt nicht ein zweites Mal. Und wenn, dann fangen Leute an, vielleicht uns das
nachzumachen.
Ja. Ja, und das Ding ist, dass ich Illustratorin bin. Also ich bin Zeichnerin. Ich bin die kleine Zeichnerin und habe meine eigene Buchreihe, in der ich mir aussuchen darf, welcher Autor in dieser Reihe veröffentlicht wird.
Das ist echt großartig. Das heißt aber, die sind alle, also das geht ja von Klassikern, also hier ist Edgar Allan Poe dabei und Pushkin, so, ne?
Shakespeare
ist Hoffmann, dabei.
Genau.
Und du sagst dann einfach, das und das wollte ich immer schon mal machen.
Genau.
Und es kommt jetzt in meine Reihe.
Genau. Eigentlich ist das kurz gefasst ganz genau so.
Wahnsinn, echt.
Also durch die Reihe, die ja ein offenes Ende hat, ne? Solange ich das machen kann und solange ich lebe vielleicht, könnte man das ja immer weitermachen. Und es sollen immer mal wieder Klassiker auftauchen.
Ja.
Und wirklich so Lieblingsautoren.
Super.
die ich oft schon als Kind oder als Jugendliche gelesen habe, ne, mit denen man aufgewachsen ist. Und dazwischen gestreut darf es aber eine richtig ganz, ganz große Bandbreite geben von, sagen wir, wissenschaftlich über, ich habe ein Kochbuch geschrieben vor 2 Jahren über Kochbuch, es kann mal nochmal ein Gartenbuch geben, ein Krimi ist dabei.
Das muss man noch dazu vielleicht erklären, dass du schon auch Bücher dazwischen hast, die du selber geschrieben hast.
Naja, eins. Ne? Ja, also, das Kochbuch, das habe ich selber geschrieben.
Genau, und das kann ja auch noch mal passieren. Wir versuchen mal, den Leuten zu beschreiben, warum diese Bücher so wahnsinnig schön sind. Das ist eine echte Herausforderung. Die haben alle einen verschiedenfarbigen Schnitt. Ne? Genau. Also die sind alle gleich groß, aber haben alle, also für den Laien erklärt sozusagen, die Blätter haben eine Farbe da, wo man den Anschnitt sieht. Also wenn man die jetzt nicht die Buchrücken sieht, sondern die umdreht, dann ist es ganz bunt.
Genau, den, wie erklären wir es, den Buchblock, den Seitenblock, ne?
Ja,
wo die Seiten abgeschnitten sind, ringsrum haben wir das Cover und an den 3 Seiten, genau, wo man das Papier sieht, du sagst es.
Schwer zu beschreiben.
Sind die Bücher bunt und
genau.
Das ist aber lange nicht das einzige Merkmal dieser Reihe. Wenn man die anfasst, wird man merken, dass fast jedes Cover ein anderes Einbandmaterial.
Das ist wirklich verrückt. Ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ich inzwischen, weil ich ja mit Vanessa Carré eben dieses Tiergedichtebuch gemacht habe, 2015, weiß, was das alles kostet. Also so ungefähr weiß, ne? Also und wie schwierig das ist, einen Verlag zu finden, der solchen Quatsch mitmacht.
Ja.
Ne? Einen Verlag zu finden, der sagt, komm, wir machen hier alles gestanzt und hier alles Hochglanz und hier
ein Leineneinband.
Leineneinband.
Und da eine Prägung drin und dann wird ein Lackbild noch eingeklebt.
Das will ich jetzt mal sehen, das mache ich jetzt auf.
Ja,
Achtung, es raschelt.
Du musst die alle aufmachen, das ist ja ein bisschen blöd, über die schönen Einbände zu reden, wenn die alle noch eingeschweißt sind.
Also schöne Bücher, ich habe da so ein Ding mit immer schon gehabt.
Fass mal das
guck mal. Geil, vielleicht können wir für die Hörer so ein bisschen so, guck mal, wir rascheln jetzt mal, das ist dann fast, wie heißt das? Wie heißt dieses, wo man immer nur so Raschelgeräusche hört? ASMR? Also wir rascheln jetzt hier ein bisschen, dann können alle ganz gut schlafen. Es ist ja so, also wir versuchen ja hier in diesem Podcast möglichst unterschiedliche Künstler von ihrem Beruf erzählen zu lassen. Schon auch so, dass andere Leute bitte Bock bekommen sollen, das auch zu machen. Und ich finde, das, was du die letzten, weiß ich nicht, also eigentlich 20 Jahre hingelegt hast, also wenn man danach keinen Bock hat, eine Zeichnerkarriere, ich habe jetzt Bock, ich habe Bock, Illustratorin zu werden, weil das nach so einem schönen Beruf aussieht.
Falls das eine Frage sein sollte.
Genau, vielleicht muss man ganz kurz sagen, natürlich ist das, was du dir erarbeitet hast und was dir zugeflogen ist, weil deine Sachen so schön sind und so, ne, ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ne, also es gibt nicht viele Illustratoren, die so frei arbeiten können und die sich so sehr aussuchen können, was sie machen, oder?
Ja, das ist richtig. Ich meine, ich habe ein paar großartige Kollegen um mich rum, denen das ähnlich geht. Aber das ist, wie in der Musik sind es vielleicht die wenigsten. Ne? Und ich muss aber sagen, ich arbeite auch schon seit 25, 30 Jahren. So lange mache ich nichts anderes und ich mache ganz viel und habe immer gezeichnet. Das finde ich gehört dazu, dass man wirklich fleißig ist und es gehört dazu, dass man total diszipliniert ist. Mhm. Also insbesondere jetzt bei dem Job, den ich für Zeitungen mache.
Genau.
Dass ich seit 19 Jahren die Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeinen illustriere.
Also einmal die Woche.
Einmal die Woche.
Ja.
Mhm. Es ist wirklich total witzig, weil ich seit 2001, seit es die Zeitung gibt, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, habe ich jeden Sonntag das Fernsehprogramm gezeichnet. Ich machte auch andere Sachen, also dass ich das Feuilleton vollmale oder auch mal in anderen Ressorts, wenn was gebraucht wird. Aber die gleichbleibende Rubrik ist das Fernsehprogramm.
Ja.
Ich immer dachte, ich bin so die Kinomalerin.
Weißt du, dass ich mal Fernsehtipps geschrieben habe für die City? Ich habe mal
wirklich
Fernsehtipps
ich habe im
geschrieben
Layout
für die
in der City.
City
gearbeitet.
Ernsthaft, wann denn?
Na, das war, warte mal, so Anfang, Mitte der 90er.
Ja gut, ich Ende der 90er, also ich habe ein Praktikum gemacht bei der City und irgendwann haben sie mir Fernsehtipps als Job, also als Studentenjob quasi, habe ich Fernsehtipps geschrieben.
Ja, wir Kolleginnen.
Ja genau, ich habe ab und zu mal einen Rüffel bekommen, weil ich mich immer nur lustig gemacht habe, also die sind sehr schön, ich habe die neulich nochmal durchgeblättert, sind immer so vier Zeiler, weißt du, wo ich mich über irgendwelche Fernsehfilme lustig mache und so. Ab und zu hat mal einer gehüstelt und hat gesagt, naja, du solltest schon auch, ich konnte mir aussuchen, was ich vorstellen möchte.
Ja, ja.
Kannst du ab und zu auch mal was nehmen, was die Leute wirklich gucken sollen? Aber es hat total Spaß gemacht.
Ach, das ist ja witzig. Na, mit der City habe ich angefangen zu zeichnen. Den bin ich bis heute super, super dankbar, weil ich als Studentenjob dort im Anzeigenlayout Anzeigen geklebt habe. Das war noch alles vor der Umstellung auf Computer. Und dort hat irgendwann mal jemand mitbekommen, dass ich zeichne und hat dann gesagt, na Mensch, wenn du Zeichnung machst, dann veröffentliche doch hier mal was. Und die haben mir das erste Podium gegeben.
Ja, mir auch. Das, ja. Für mein Schreiben halt, ne? Ja, voll. Das ist sehr schön.
Ja, cool.
Und du machst es halt jetzt jede Woche für die
Sonderzeit. Genau, und was ich sagen wollte, also ich mache das seit fast 20 Jahren und es ist niemals in der ganzen Zeit ein Sonntag ausgefallen. Also es ist schon fast ein bisschen krank, oder?
Ich überlege gerade, wie hast du das geschafft? Was machst du denn, wenn du richtig krank wärst oder?
Ich habe mir irgendwann mal den Arm gebrochen, den linken Arm beim Snowboarden und links ist meine Arbeitshand und ich dachte, es geht nicht. Und dann habe ich aber so einen Gips gehabt, der hing in einer Schlinge und ich habe einen Stift genommen und Papier und habe mich sozusagen ganz steif mit dem gesamten Oberkörper bewegt und gezeichnet.
Echt?
Und habe noch angesagt, ey, ich habe mir einen Arm gebrochen, ich kann nicht. Und letztlich sah das Bild aber, also man hat es dem Bild nicht angesehen.
Das würde ich gerne mal sehen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erfinden würde. Also man sieht es wirklich gar nicht, dass ich.
Ich meine, ich habe, weißt du, ich habe mit hohem Fieber und Kotzeimer neben der Bühne Konzerte gespielt.
Naja, genau.
Und das hat hoffentlich auch keiner gemerkt.
Ja, genau. Aber also sich durchbeißen. Ne?
Aber gesund war das auch nicht.
Ja. Na und was ich gestern gerade gemacht habe, also ich habe die Ordner für jeden Sonntag mit den Bildern nummeriert und ich habe gestern für den nächsten Sonntag, also es ist dann hier so Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober, mal zum ersten Mal kein Fernsehbild gezeichnet, sondern habe ein Bild gezeichnet, habe mich gezeichnet, so ein bisschen jubilieren mit so einer Tröte und einem Spaßhütchen und dann steht auf dem Bild eine 1000. Nächsten Sonntag kommt die 1000. Ausgabe, die ich gezeichnet habe. Ja. Also ich habe 1000-mal dieses Fernsehprogramm gezeichnet.
Das ist super.
Naja.
Und aber sag mal, kannst du die auf Halde zeichnen?
Ein bisschen, aber also ich mache das manchmal, wenn ich eine Woche wegfahren möchte oder so, dass man 2 Wochen, 3 Wochen gehen auch noch. 4 Wochen wären schon schwierig, weil es in der Regel noch kein Fernsehprogramm gibt, ein feststehendes.
Klar,
ne?
Das stimmt, ja. Also du hast sozusagen immer diesen stetigen Fluss von Arbeit und da drauf, dazwischen, da drumherum hast du dann sozusagen eigene Großprojekte.
Ja, also ich zeichne für die Zeitung und ich gebe alle halbe Jahre eins dieser Bücher heraus, ne? Pro Saison erscheint eins. Und damit bin ich eigentlich so
gut. Das ist doch total viel, oder?
Ja, das ist viel. Das ist viel und, aber ich liebe meinen Job auch und ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt auch im letzten halben Jahr während Corona gemerkt, das gibt wenig, was mir so Spaß macht. Ich habe eine Tochter, die ist 20,5, die ist erwachsen, ich muss mich nicht mehr um die Schule oder um sie kümmern, ne? Die macht alles selbstständig und ich wohne da mit meinem Freund zusammen, der ist Grafiker und Musiker und jeder von uns hat sein Atelier beziehungsweise Studio und dann arbeiten wir einfach den ganzen Tag. Ja. Das macht uns jeweils total Spaß und treffen uns zum Abendessen und kochen abwechselnd. So läuft das im Grunde, ne?
Ja, ich habe so eine Kurzdoku geguckt irgendwie über dich da draußen auf dem Land und wie du arbeitest und so. Und dann dachte ich, das ist doch ein Traum. Genauso stelle ich mir das auch vor, ne? Dass man irgendwie schön hat, eine schöne Umgebung hat und Natur hat und ansonsten eigentlich arbeitet.
Absolut, absolut. Ein Traum. Es ist wirklich Ach, eigentlich darf man gar nicht so rumschwärmen, aber das ist mir
tot. Doch, darf man wohl, weißt du, weil so viele Leute, ja. Ich denke das inzwischen auch immer, es wird zu wenig geschwärmt und es wird zu wenig gesagt, wie glücklich man ist mit den tollen Sachen, die man hat.
Also
alle immer Angst haben, ne, irgendwie damit sozusagen auch. Also man kann ja auch anstecken mit Begeisterung. Und wenn ich mir dein Leben angucke, zum Beispiel da so, und wenn es 5 Minuten beim, weiß ich nicht, RBB sind oder keine Ahnung, was ich da gesehen habe, dann denke ich, also die Wirkung, die das auf mich hat, ist, dass ich denke, geil, Kunst ist geil. Also egal, was es ist, aber ich krieg dann Lust, das mehr zu machen, was ich gerade mache, obwohl es was ganz anderes ist. Weil ich einfach denke, geil, Künstlerleben.
Ja, und ich meine, das ist überhaupt gar kein Lotterleben, ne? Das geht alles ziemlich strukturiert.
Du hast Routinen, ne? Du bist schon jemand, der sich eine Routine bastelt und die dann hältst. Also ist, weil ich zum Beispiel, ich habe Routinen, aber die habe ich dann für eine bestimmte Zeit. Und irgendwann überarbeite ich die auch wieder, ne? Dass ich denke, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt mache ich das anders.
Ich würde sagen, die Grenzen verschieben oder die verschwimmen so ineinander. Ich mache mir total gerne Listen und Pläne
und
hake so ab.
In Notizbüchern mit der Hand, oder?
Ja, genau.
Ich auch.
Und ich habe jetzt einen Riesenstapel Papier bei uns draußen zu liegen, weil ich alle Einkaufszettel aus der Corona-Zeit aufgehoben habe, wo dann jedes Mal Klopapier drauf stand, was man wieder nicht bekommen hat oder so. und irgendwie habe ich sogar auch schon mal gedacht, ob ich irgendwas mal aus diesen Listen mache.
Ja.
Weil ich das auch liebe, genau. Und im Kalender. Ich habe auch bis heute nur einen analogen Kalender. Das kann ich mir besser merken und ich muss da alles einschreiben.
Ich mache auch alle Planungen, mache ich mit verschiedenfarbigen Stiften in
Tagebüchern. Oh, das ist noch nerdiger.
Ja, also, naja, die haben aber jetzt keinen Farbcode oder so, ne? Aber einfach so, ich mache dann richtig so schön irgendwas ausmalen und nachfahren und das ist toll. Also ich glaube, man kann dann einfach zum Beispiel, dass einem was wichtiger ist als was anderes.
Naja,
kann man dann macht man Sternchen und Pfeile drauf.
Genau, und Rähmchen rum und eine kleine Corona. Eine kleine Corona.
Krone. Wir meinen hier Krone.
Ja. Genau. Weißt du, so macht man das da alles so gemütlich irgendwie hintereinander weg, stringent, fleißig irgendwie auch, aber auch total gemütlich. Und so zwischendurch zur Erholung oder dass ich mich körperlich einfach auch ein bisschen betätige, gehe ich in den Garten, mach da was. Und dann habe ich noch ein Hobby, das mache ich seit Jahren total gerne, dass ich töpfere. Das wollte ich immer mal so gerne können, wirklich so Teile auf der Drehscheibe drehen zu können. Und das übe ich jetzt schon so viele Jahre. Und ich habe eine kleine Töpferwerkstatt mir eingerichtet. Und ich kann da immer so wählen.
Ich finde das total spannend, weil ich habe das Gefühl, dass Künstler oft ein Problem damit haben, kreative Hobbys zu finden. Also ich habe da mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen, die Schwierigkeiten haben, quasi sich, weil andere Leute lenken sich von ihrem Beruf ab oder markieren Freizeit durch ein kreatives Hobby. Und als Künstler sind die Übergänge so fließend. Und dann was zu finden, wo man jetzt sagt, das ist mein Hobby. Also, das ist jetzt nicht mein Beruf. Und ich meine, das sind ja trotzdem Cut-Man-Schick-Sachen, die du da töpferst. Ich habe die gesehen. Die sehen ja aus wie Sachen von dir. So, ne? Also da sind ja Zeichnungen drauf.
Genau. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren so eine Technik, eine Transfertechnik gefunden, wie ich meine Zeichnungen auf Porzellan oder Keramik transferieren kann. Und das finde ich total toll. Also da bin ich jetzt auch an so einer Stelle angekommen, wo ich sage, da wollte ich immer hin. Dass ich sozusagen Beruf und das Hobby so verbinden kann, dass das eine Einheit ergibt. Ja. Ach so, ja, und Schmuck mache ich ja auch. Ne?
Ja, genau. Ist doch auch.
Das sind Zeichnungen von mir. Das Label, kann ich ja mal sagen, oder?
Ja.
Wie das Label heißt? Ja. Das hat so einen schönen Namen. Mhm. Das heißt die Blaue Olga.
Ja, genau.
Und das heißt die Blaue Olga, weil ich Porzellanschmuck mache.
Und ist der dann aber auch in deiner Werkstatt entstanden?
Ja, den habe ich komplett selber, kann ja sagen, gebastelt, ja.
Also vielleicht beschreiben wir das mal. Das sind so Medaillons in Weiß und einem sehr schönen dunklen Blau mit entweder Porträts oder Natur drauf.
Genau, das sind Zeichnungen von mir. Es gibt Blümchen und Vögel und wie du sagst, Porträts. Es gibt ein Motiv mit einem Seemann und dieses Medaillon heißt der blaue Oleg.
Genau.
Zur blauen Olga. Mhm. Und gefasst sind diese Medaillons in Silber.
Mhm.
Und dafür habe ich
und
mit
Ringe
einem.
Gibt's auch,
ne? Der ist jetzt noch in der Testphase oder überhaupt noch in der Entwicklungsphase, weil ich reiche dir den mal rüber und ich beschreibe das mal den Hörern. Wie du siehst, ist das Porzellan in dem Ring gebrochen.
Ach so.
Und das ist mein Probering. Und ich denke, das ist ein bisschen schwierig, einen Fingerring mit einem Porzellaneinleger zu machen.
Weil es auch so groß ist, ne? Und dann hast du so eine große Fläche, die
genau, die gerne mal irgendwo gegenstößt. Ja, im Gegensatz zu einem Anhänger, wo niemals was passiert. Und
außer man behauptet, man will das so. Dass das irgendwie so
das kann
Patina
dann,
bekommt.
Also, das kann dann die Trägerin gerne machen, aber für mich, weißt du, wenn ich das erstmal rausgeben möchte, muss das perfekt sein. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, das Porzellan so hinzukriegen, dass das ein bisschen widerstandsfähiger ist.
Aber total schön.
Aber das macht richtig Spaß. Das erste, wie soll ich denn sagen, Geschäft oder so, das erste Unternehmen, ganz für mich alleine gegründet habe.
Aber es ist aus dem Hobby entstanden.
Aus dem Hobby, genau, dass ich zuerst Gefäße, irgendwelche Becher oder Tassen gedreht und getöpfert habe oder aus Porzellan gemacht habe, mit meinen Bildern versehen habe. Und dann hatte ich irgendwann mal die Idee und dachte, ach ey, deine Bilder als Schmuck fassen, das wäre der Hit. Und da habe ich das gemacht und eigentlich habe ich das im Grunde nur gemacht, weil ich selber haben wollte.
Ja, das verstehe ich total. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde Tassen, also seit den Heldenanfängen, das gebe ich jetzt mal raus, quasi an meine Hörerschaft und die sollen dazu bitte Stellung beziehen. Seit den Heldenanfängen plädiere ich für Tassen als Merch, weißt du, als so. Und alle haben sich immer scheckig gelacht und haben gesagt, das ist so, das ist der Inbegriff der Trashigkeit, ne, weil das halt so ein, es ist wie Kugelschreiber oder so. Und ich habe immer gesagt, das ist das einzige Merch, was ich haben will.
Ja.
Ich will, also ich besitze zu Hause von allen meinen liebsten Fernsehserien Tassen, weißt du? Und Comedians und so, und die erfreuen mich jeden Tag. Also es gibt nichts Besseres, finde ich, als morgens seine, Community-Tasse und seinen Ricky Gervais-Tasse auf den Tisch zu stellen und sich zu freuen.
Na, ehrlich gesagt trinke ich auch sehr gerne aus meiner Dreisattasse, die ist so schön rot.
Genau. Also ich möchte gerne bitte, dass meine Hörer dazu Stellung beziehen, ob ich damit recht habe, dass man meine Texte auf Tassen haben möchte. Ich
das
möchte das
man.
Nämlich gerne. Ich bleibe dran. Ich weiß nicht, ob ich sie selber töpfern kann. aber toll. Das heißt aber, du hast sozusagen eigentlich dein ganzes Leben angefüllt mit Zeichnen. Ne? Dein Hobby
basteln.
Ist und basteln und machen. Und auch die Bücher, ne? Also auch der Grubber. Es gibt ein wunderschönes Buch über das Gärtnern. Das heißt der Grubber.
Der goldene Grubber.
Der goldene Grubber. Das ist wunderschön. Das ist das erste, was ich von dir gesehen habe und in der Hand gehalten habe. Und es gibt eben ein Buch über das Essen kochen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du hast ja in allem, was du dir sozusagen freiwillig aussuchst, immer so ein Zug zum Haptischen, oder? Also, dass du so einfach Sachen mit der Hand machen auf der ganzen Linie magst, oder? In deiner Freizeit oder in deinem Beruf, eigentlich egal.
Absolut. So. Also damit hast du es eigentlich schon komplett beschrieben, dass ich Dinge gerne mit der Hand mache, Dinge gerne anfasse, Dinge gerne habe. Mhm. Also ich sammle auch ganz gerne Dinge. Unser Haushalt ist nicht total zugekramt mit Sammlerobjekten, das auch nicht, aber ich liebe auch schöne alte Sachen und ich so als Freizeitbeschäftigung gucke ich auch gerne mal bei eBay irgendwelche, weißt du, dann gebe ich mal ein Biedermeier-Glas mit Emaillemalerei beispielsweise. Gibt es die verrücktesten Sachen, ja?
Ich meine, guck mal hier, wo wir hier gerade sitzen, ne, in meiner Arbeitswohnung.
Trau mich immer nicht, mich umzudrehen.
Die Wände sind voll mit irgendwie komischen Instrumenten. Und
ja, ne? So.
Mag das auch.
Genau. Dinge anfassen, Dinge selber machen und weißt du, ich nehme mir im Sommer, das kennt mein Verlag jetzt schon, ich nehme mir mal 2 Monate frei.
Das
seit Jahren.
So,
das habe ich mir so erarbeitet und ich finde so langsam, sag ich immer, habe ich mir auch verdient. Ich mache so viel. Und das heißt nicht, dass ich in der Zeit gar nicht arbeite.
Du musst
aber
ja trotzdem die FAS machen.
Genau, also
oder?
Das mache ich auch, was so weitergeht. Und das heißt auch nicht, dass ich dann 2 Monate gar nichts mache. Aber also in diesem Corona-Jahr spielte es überhaupt keine Rolle. Aber sonst habe ich mal gesagt, ich mache einfach 0,0 Termine in diesen Monaten.
Toll.
Und das ist genial.
Und
dann,
den Sommer hast du dir dafür ausgesucht, weil du dich
ist.
Da eh freizeitlich fühlst. Sozusagen.
Ja, genau. Und dann bin ich draußen auf dem Land oder okay, wir nutzen das auch mal, um mal eine Woche wegzufahren. Aber eigentlich fahre ich im Sommer gar nicht so gerne weg, weil der Garten dann so schön ist.
Ja,
und da ist es einfach fantastisch, draußen zu sein. Und was ich dann immer gemacht habe, ist mir irgendein, dann aber auch schon wieder Bastelprojekt auszusuchen, was ich für mich mache.
Ja.
So habe ich beispielsweise vor 2-3 Jahren mal eine Fliesenwand selber gemacht.
Ach, toll. Ja.
So Leute, die mir auf Insta folgen, die kennen das, weil ich so Fotos gemacht habe. Und das ist eine Küchenwand mit 200 Porzellanfliesen, die ich selber gemacht habe.
Auch
und ich
bemalt,
habe für diese
bemalt oder
ja mit diesem Transferverfahren, aber jede Fliese ist anders. Also ich habe 200 verschiedene Fliesen gemacht und das ist eine Tierwand. Das sind so Tiere unserer Heimat.
Du könntest ganz bestimmt auch ein florierendes Tierfliesen-Business aufmachen.
Geschäft aufmachen, ne? Ja, es könnte sein. Aber darauf habe ich dann auch schon wieder gar keine Lust mehr.
Ja, klar, oder weil es so maschinell wird. Auch,
ja,
ne?
Genau.
Man kann es ja dann gar nicht per Hand. Kannst ja nicht so viele machen.
Dann, ja, genau. Und also es gab schon zig Anfragen jetzt darauf. Und da habe ich aber mal gesagt, nö, habe ich keine Lust zu, weil dann wird's anstrengend. Dann bleibt's auch kein Hobby mehr.
Ja.
Und das ist genau das Gleiche mit den kleinen Porzellanbechern, die es gibt. Da werde ich auch immer gefragt. Und das, ich liebe es dann zu sagen, nee, die gibt es nicht.
Gibt's nicht.
Die kann man ausschließlich von mir geschenkt bekommen.
Ja.
Und ich finde das so einen tollen Gedanken, dass man nicht alles, was man schön findet, kaufen kann.
Ja.
Gibt es einfach nicht.
Ja, ne? Toll, genau. Ist ja so ein bisschen auch der Gedanke, ne, von mir gewesen, mich da so rauszuziehen aus der, das alles, also aus diesem im Prinzip altmodischen Kommerzgedanken, dass alles, was man macht, inklusive man selbst, in meinem Fall, ne?
Ja.
So zum Produkt werden.
Total,
ja. Und dass man, das finde ich so schön jetzt da bei Patreon, ne? Dass ich einfach denke, ich mache so Sachen und dann entscheide ich.
Ja,
ne?
Ja.
Dann entscheide ich. Ach, das, also ich habe zum Beispiel auch eine Kategorie, also eine von den höheren Kategorien, weil ich das sonst nicht schaffen würde. Da kriegen die Leute so, das heißt, randomisierte Überraschungen. Ja, also die kriegen dann, ich habe es noch nicht geschafft wegen Corona, ich habe einen Lieferengpass. Ich habe quasi eine Überraschung eigentlich schon fertig, die erste. Ich bin ja erst seit, ich bin noch kein Jahr dort.
Oh, jetzt verrat doch mal, was das ist.
Naja, dann ist es ja keine Überraschung mehr. Nee, ich kann es sagen, weil es einfach so spektakulär ist, dass ich das nicht beikriege. Ich habe ein Puzzle gemacht für die höheren Abonnenten, höheren Kategorien. Und jetzt zu Corona-Zeiten sind aber Puzzle so gefragt, dass ich da Lieferschwierigkeiten gekriegt habe.
Ach, von der Firma,
von der
die
Firma.
Das. Ach.
Ja. Das. Ich krieg, das kommt nicht. Also, ja. Aber so bald.
Bald na, vielleicht klappt es ja zu Weihnachten noch.
Das ich wär, hoffe es sehr.
Das wäre ja toll.
Also, es sind nicht viele Leute, die das dann kriegen, so, ne? Aber. Also, mir macht es total Spaß, dass ich dann halt denke, ich mache da jetzt ein Puzzle und dann kann ich entscheiden, dass das nur bei den Leuten bleibt, dann kann ich irgendwie bei was anderem dann aber vielleicht auch irgendwann mal denken, das ist doch toll, das mache ich jetzt für alle. Ne? Also so, dass diese Reihenfolge auch aufgebrochen ist, dass man so immer vorher wissen muss, was wird.
und so.
Ja, ich überlege jetzt nur gerade, weißt du, wahrscheinlich, oder sagen wir mal so, das ist natürlich auch echt ein großer Luxus, sich das so aussuchen zu können. Ne?
Klar,
also das muss man vielleicht mal jetzt auch so sagen.
Absolut,
ne?
Ja.
Dass wir in der Lage sind, die Miete zu bezahlen und man sich dann so ein Hobby rausnehmen kann.
Genau,
das kann ja nicht
total.
Jeder machen.
Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, vielleicht kannst du ja auch den Leuten nochmal erklären, wie du dahin gekommen bist mit Fleiß und Spucke und aber auch Glück und Freundschaften und so, also wie sich das ergeben hat, dass du in diesem schönen Beruf diese noch schönere Nische gefunden hast, sozusagen.
Ja, und so fest Fuß fassen konnte, ne?
Ja.
Ja, zu.
Also du hast erstmal Grafik
studiert an der HDK und in Paris und dann habe ich einen eigenen Verlag gegründet.
Das ist auch cool. Ein Comic-Verlag. Ne?
Das oder war Comic? So eine Art Comic-Verlag, genau. Mhm. Und den habe ich mit einem Freund zusammen gegründet. Wir waren sozusagen zwei Kompagnons und der Verlag hatte den schönen Namen der Millionen-Verlag.
Ja, sehr schön.
Davon ist bis heute noch meine E-Mail-Adresse übrig geblieben. Mhm. Lachen sich die Leute mal tot. Ja, Millionen. Sag ja, ja, das ist von meinem Verlag. Und wir haben damals selber Comics gezeichnet und haben in jeder Ausgabe andere Künstler eingeladen, mitzumachen. Die wurden dann in jeder Ausgabe ausgewechselt und wir haben selber immer weiter veröffentlicht. So, und dann wurden diese Fanzines, diese Hefte, die wir herausgegeben haben, im dreifarbigen Siebdruck gedruckt. Mhm. Und das ist irrsinnig aufwendig und irrsinnig teuer und das hätten wir uns natürlich niemals leisten können. Mhm. Also haben wir das selber gemacht. Und ich habe, solange es den Verlag gab, 3 Jahre, bevor ich dann mein Kind bekommen habe und wir mit dem Studium fertig waren und dann auch die Siebdruckwerkstätten nicht mehr benutzen durften an der HDK, haben wir 3 Jahre quasi in der Werkstatt gewohnt.
Ja, klar.
Also das war ein
wahnsinniger Aufwand.
Wahnsinniger Aufwand und so die klassischen Lehrjahre eigentlich, ne? Mhm. Wir hatten beide wirklich keine Hose auf dem Hintern. Ist also befreundeter Siebdrucker, der mal mit technischen Fragen zur Seite stand und uns ab und zu besucht hat, der brachte mir dann immer mal Zigaretten oder ein Bier mit und hat gesagt, du hast doch nichts, Mädchen,
ja.
Nimm mal.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass ich in diesen Jahren, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, irgendwann mal am KDW vorbeigelaufen bin. Weil die Hochschule der Künste war da um die Ecke, das war unser Heimweg.
Ich war ja auch an der HDK, an der UDK.
Ja, ich auch. HDK. Ja, heute UDK.
Ja, und ich habe abgebrochen, aber.
Nee, ich hab bis zum bitteren Ende dort mitgemacht, dann auch mit einem Meisterschülerstudium noch, um einfach die Werkstätten dort nutzen zu können. Ne? Also
ja.
das war mein einziges Ansinnen. Ansonsten
irgendwann haben sie gesagt, du bist jetzt wirklich fertig.
Du musst jetzt rausgehen. Ey, und ungelogen, ich kam am Tag der Meisterschulprüfung nach Hause und hatte einen Spruch auf dem Anrufbeantworter, dass von Andreas Platthaus aus der FAZ, der arbeitet da immer noch, großer Comic-Kenner und
toll,
der hat Sachen von mir gesehen und der hat gesagt, sag mal, hier, mein Name ist so und so, ich arbeite für die FAZ, hättest du Lust, ein tägliches Comic zu zeichnen?
Täglich?
Ein
wow.
Tägliches Comic. Und das heißt, ich war nicht einen einzigen Tag arbeitslos.
Wahnsinn.
Nach dem Studium. Direkt habe ich durch Zufall, es war Zufall und Glück und mich hat sozusagen der richtige Mann zur richtigen Zeit getroffen und hat mir einen Job gegeben in der Zeitung, bei der ich heute immer noch bin.
Wahnsinn, ja.
Das ist so ein Lebensglück, das sage ich auch Leuten immer. Mhm. Darauf muss man vielleicht ein bisschen vertrauen und hoffen, dass man irgendwann im Leben einfach jemanden begegnet, der einem auf seinem Weg helfen kann oder so die Richtung unbewusst vielleicht sogar bestimmt. Ne?
Ich habe auch oft das Gefühl, dass tatsächlich die Sachen, wo so der reinste Impuls dahinter ist, oder? Die Sachen, die man selber am tollsten findet, dass die oft so das größte Echo einladen. Also das oft Sachen, die man gar nicht gemacht hat, weil man irgendwie auf irgendwas spekuliert oder so, ne? Also ich, das ist sehr romantisch, aber ich habe oft das Gefühl, dass quasi in der Kunst so die reine Freude und die reine Liebe sozusagen eine Kraft entwickeln, die irgendwie Leute anzieht, die richtigen Leute.
Ja, ja.
Und Hilfe.
Ja, ja. Anzieht. Ich meine, man steckt ja dann, glaube ich, auch die größte Leidenschaft in diese Dinge.
Ja, klar. Ne,
die man sich selber ausdenkt und ich weiß nicht, das geht dir vielleicht auch so. Also ja. Sobald ich Wünsche und Parameter von außen bekomme, weißt du, wie was sein soll. Also ja. Ich bin ja nicht freie Künstlerin. Ich
auch.
Ich habe mittlerweile mehr und mehr, das stimmt schon. Aber so vor Jahren noch habe ich mich sogar gegen den Begriff gewehrt und habe gesagt, eigentlich bin ich Dienstleisterin, weil ich für andere und mit anderen arbeite.
Ja.
Zwar alleine und so ein bisschen autistisch und in meinem Tunnel zu Hause, aber ich mache das ja nicht nur für mich. Und
aber wie oft kommt denn da dann was, also wie viel Einfluss nimmt denn der Auftraggeber dann auf das Ergebnis? Weißt du, also wie oft passiert es, dass jemand sagt, kannst du doch ein bisschen anders oder kannst du...
Das kommt auf den Auftraggeber an. Also Kunden, mit denen ich wirklich schon lange zusammenarbeite, die kennen meinen Strich, die kennen meine Herangehensweise und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich Ideen finde. Mhm. Also die wissen so ungefähr, womit sie rechnen können. Und da gibt es ganz, ganz selten Korrekturen oder Änderungswünsche.
Mhm.
Ich hasse Änderungswünsche.
Ja, das glaube ich eben. Also, weil das ist ja ein Glück, dass du sozusagen ja eben Dienstleisterin sein kannst, ohne den großen Nachteil, dass, ich weiß nicht, ich kenne Leute, die machen Filmmusik zum Beispiel, ja. Ne? Und also das ist mir, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich finde, da ist so viel Frust beteiligt. Ne? Also es hat so einen hohen Anteil von, dass ganze Songs weggekürzt werden, ja. Weil die Szene wegfällt, ja. Und so. Ja. Ne? Also du machst tolle Sachen. Und ich weiß nicht, 40% davon oder 60 sind für einen Äther.
Ja, ist fürchterlich, so, oder?
Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Oder stell dir Architekten vor, die an Wettbewerben teilnehmen.
Genau, klar.
Die davon leben, Wettbewerbe zu machen.
Ja.
Und immer wieder rausfliegen. Du machst das alles für umsonst.
Ja, genau.
Das ist fürchterlich, fürchterlich, die Vorstellung. Und ich kenne sowas natürlich.
Also du bist eigentlich
natürlich
ein bisschen fast freie Künstlerin mit Aufträgen.
Ja.
Oder?
Also mit den besten Kunden, ja. Mhm. Aber was du nachfragst, passiert natürlich auch immer mal wieder. Und ich habe auch immer so ein bisschen Angst, wenn ich einen neuen Kunden habe, wie man arbeiten kann. Ich mache zum Beispiel keine Skizzen. Ich sag dann auch immer von vornherein, die wollen dann immer Entwürfe haben, die Leute. Und ich sage, das mache ich nicht. Das halte ich für Zeitverschwendung. Wenn ich eine Skizze mache und die abgenickt wird und ich fange dann nochmal von vorne an, um den richtigen Entwurf zu machen, da habe ich keine Lust drauf.
Ist ja oft auch gefährlich, weil, also bei Musik kenne ich das zumindest. Das ist das Gleiche, wie wenn man Demos zeigt, so, ne? Und die wenigsten Leute können das abstrahieren.
Ja.
So,
ja.
Und entweder sie verlieben sich dann in was davon, ja. Was du nicht reproduziert kriegst, oder zum Beispiel mein Freund Taito, der hat mal Filmmusik gemacht, der hatte dann da so Quatschbläser drin und Streicher, ne, aus dem Computer. Und natürlich sollten die so nicht bleiben, aber der Auftraggeber hat dann Schiss gekriegt und hat's zurückgepfiffen, weil er das sich nicht vorstellen konnte, ja. Dass das noch schön wird.
Ja. Ja,
ja, weil dann
genau, also das ist exakt das Gleiche bei mir, ne, dass ich dann auch sage, ich könnte theoretisch, ich fertige keine Skizzen an, weil ich kann das auch gar nicht. Also so ein Endbild sieht immer besser aus als eine hingeworfene Skizze. Mhm. Und ich schicke auch nicht gerne Zwischenstände. Ich könnte ja die schwarz-weiße Zeichnung oder wenn sie noch nicht so richtig schön koloriert ist, mal hinschicken. Aber dann passiert genau das, was du sagst, dass die Kunden oft dieses Abstraktionsvermögen nicht haben und sich das nicht vorstellen können, wie das aussieht, wenn es fertig
Schlechten,
ist.
Ne? Also entweder sie finden es dann schwarz-weiß total schön und
na, in der Regel nicht. Dann in der Regel nicht. Und dann wird das ganze Konzept nochmal um über den Haufen geworfen und und am liebsten mache ich das so, dass ich sage, na, ihr habt mich ja gebucht und es gibt so viele Sachen von mir. Also wenn ihr euch das anguckt, ihr wisst ja, warum ihr mich bucht und lasst euch überraschen. Ich kann gerne eine Idee absprechen, worum es gehen soll in dem Bild, aber dann schicke ich es am liebsten, wenn es fertig ist, erst ab, wenn es richtig knallt, ne?
Ja. So. Du hast doch auch dich getroffen mit Murakami, ne? Für den hast du vier Bücher schon illustriert. Und er nimmt alle Zeichnungen ab, stimmt das? Dass der sozusagen jede Zeichnung?
Jedes Cover weltweit. Okay. Also das war der Big Deal bei dem ersten Band, den ich gezeichnet habe, dass ich den Auftrag vom Verlag bekommen habe. Die gesagt haben, mach mal das Cover und mach mal so 2-3 Probeseiten. Und du hast den Job nicht, bis Murakami persönlich das Cover abgenommen hat und für gut befunden hat. Ja. Und wenn er es nicht gut findet, dann wird das nichts mit uns. Und dann habe ich das gemacht und ja, das war natürlich total irre, ne? Er hat das gesehen und hat die ersten Zeichnungen gesehen und hat gesagt, dass er es toll findet und dass ich das machen darf mit der Bedingung, dass ich jedes Bild, was ich fertig gezeichnet habe, sofort mal rüberschicke.
Aber vielleicht wahrscheinlich eher, weil er es einfach sehen wollte,
ja, genau,
oder weil er
genau.
Lust hatte.
Ja, weil ihm das gefallen hat.
Oh, und schön.
Ja, das,
das muss ja auch toll sein, weißt du, wenn du einen Roman geschrieben hast oder eine Kurzgeschichte und dann tauchen da so tolle Bilder zu auf. Also
naja, so rum kann ich es nicht beurteilen, wie sich das anfühlt. Ich kann
mir das total toll vor.
Ja, oder? Wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich ist es toll. Ich sehe das andersrum, dass ich das so irre finde, dass ich so tolle Autoren illustrieren darf. Und ich finde, um das mal so einzuwerfen, ich finde, ich habe als Illustratorin die allergrößte Freiheit im Gegensatz zu, sagen wir mal, Graphic Novel Zeichnern, weil dieser wunderbare Text da abgedruckt ist. Ja, der steht da, man kann den lesen und ich kann dann ganz, ganz frei mit meinen Bildern auf der anderen Seite umgehen und mir was Neues dazu ausdenken.
Und du machst es sehr assoziativ, ne? Du nimmst dir teilweise so Randgeschehen raus, ne? Und bebilderst das dann so.
Sehr gerne. Und gerade bei Murakami funktioniert das so gut, weil der eben selber so wahnsinnig fantasievoll und traumartig schreibt, dass man auch so collagenhaft mit den Bildern umgehen kann. Bei manchen Büchern funktioniert das nicht ganz so gut, aber ich versuche zumindest so bei jedem Buch eine schöne Idee zu finden, die durch das Buch trägt und dann aber auch wirklich nie genau zu illustrieren, was da im Text steht. Das fände ich langweilig.
Und so eine Grundidee, das ist dann zum Beispiel das Monochrome, ne, was du manchmal hast oder so. Oder
genau.
Sowas ist dann eine Grundidee oder?
Die Farbe spielt eine Rolle, genau. Also stellen wir uns mal die norwegischen Märchen vor. Mhm. Die sind vor einem Jahr erschienen und so klassische norwegische Märchen, die sind den Grimmschen Märchen sehr verwandt auch, also das kann man sich vorstellen, aus Norwegen. Und ich habe dann gedacht, also mit der Farbe geht's eigentlich oft sogar los, ja, dass ich dann denke bei den Norwegern, das macht sich bestimmt gut, wenn ich verschiedene Blautöne wähle. Das ist nordische Eis, Berge, die je weiter sie weg sind, immer hellblauer werden. Das passt in den Norden. Und als kleinen Akzent habe ich ein Rot reingenommen, um das zu brechen. Und was ich gar nicht mitgekriegt habe, das fiel dann irgendjemand auf, als das Buch fertig war, dass ich die norwegischen Nationalfarben benutzt habe.
Ach so, echt?
Ne? Aber das war keine Absicht. Ja. Und dachte ich, ja, siehst du, aber dann passt das ja. Na genau, und dann denke ich mir für jedes Buch aus, ob die Zeichnungen in einem Rahmen stehen, ob das Freisteller sind, ob die doppelseitig sind. Ne? So, das meine ich, das mit einer Idee dafür.
Aber das heißt, wenn du sowas anfängst, gibt's dann sozusagen so eine Konzeptphase, wo du sagst, ich weiß nicht, paar Tage denke ich über das Gesamtding nach oder setzt du dich gleich hin und fängst sozusagen an und es entwickelt sich so?
Nee, Es kommt sogar vor, dass diese Nachdenkphase am allerlängsten dauert. Mhm. Und ich meine, so eine Buchprojekte sind ja langfristig, ne? Also ich weiß jetzt schon, was ich in 2 Jahren mache. Ja, ja, es ist so durchgeplant und da habe ich sozusagen Monate Zeit, mich immer mal so gedanklich zu vertiefen in ein Projekt und drüber nachzudenken. Mm. Das dauert wirklich lange und das hat dauert viele Kaffee lang und viel im Garten rumsitzen, einfach nur rumsitzen oder beim Arbeiten oder beim Töpfern nachzudenken, was es sein kann.
Und irgendwann weißt du sozusagen, jetzt setze ich mich hin, jetzt.
Genau.
Und dann ist es wie ausmalen sozusagen.
Ja,
wie,
ja. Und dann eigentlich fast ein bisschen langweilig, weil ich dann zum Schluss so ausfülle, ne?
Ja.
Weil ich dann die Seiten so gestalte, wie ich es geplant habe. Und dann ist es so ausführen.
Aber da gibt's noch Überraschungen, oder?
Ja, ja, im Grunde ja. Also so, was dann das jedes Einzelne betrifft schon, das weiß ich selbst am Morgen oftmals nicht, was dann am Abend bei rausgekommen ist. Aber ich habe dieses Korsett sozusagen, ne? Das Gestalterische, in das ich einfüge und sozusagen so Inhalt reinschmeiße.
Ja. Und die Phase, also das heißt, die Konzeptionsphase ist dir fast die liebere oder machst du beides gleich gerne?
Gerne mache ich beides. Das mache ich gerne, aber ich finde, die Entwicklungsphase ist die wichtigste. Also ich brauche nicht anfangen, bevor die Idee nicht rund ist. Und das merkt man. Das ist, wenn das noch nicht richtig stimmt, nee, brauche ich nicht anfangen, weil ich weiß, dann wird's nicht gut.
Ja.
Also die Idee muss einfach schon knackig sein. Hm. Und manchmal habe ich auch so ein, nicht die Angst vom weißen Papier, aber so eine Blockade. Das ist sehr, sehr selten. Und es hat auch ein bisschen mit Handwerk zu tun.
Ja, finde das ich auch, dass man einfach irgendwann sich vertraut. Und auch selbst wenn man kurz diesen Moment hat, dass man einfach weiter atmet und das irgendwie
genau einfach anfängt.
Denkt, ja,
das finde ich, genau. Das hat ja dann oft auch mit Aufträgen zu tun. Ach so, was ich übrigens niemals mache, ist in meiner Freizeit zu zeichnen. Ne?
Ah ja,
das
okay.
Also was ich…
Hast du denn, also wie definierst du das? Also hast du so…
Freizeit?
Naja, tatsächlich bin ich da nämlich nicht besonders gut drin. Ich schreibe halt im Moment auch viel. Und dann ist natürlich die Frage, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Hörbuch höre in meiner Freizeit von jemandem, der hoch autobiografisch schreibt, ist das dann Arbeit oder ist es, also das verschwimmt schon sehr.
Na, grundsätzlich die Dinge schon, weil es sind ja die Dinge, die wir mögen und die wir lieben.
Genau.
Ne? Aber was ich nie mache, also da zieht's mir die Schuhe aus vor Langeweile, ist was zum Zeichnen mit in den Urlaub nehmen.
Ja, okay.
Also wenn ich nach Italien fahre, fahre ich nicht mit einem Skizzenbuch. Ich mache keine Urban Street Sketches. Da denke ich immer, wozu sollte ich das machen? Das mache ich ja den ganzen Tag und ich bin froh, wenn ich dann mal die Feder nicht sehe, 2 Wochen.
Ja, okay.
Und dann mache ich aber ganz gerne Fotos beispielsweise. Mhm. Das mache ich auch ganz gerne. Oder ich gehe Steine sammeln. Und das hat ja auch schon wieder was mit Haptik zu tun und sammeln. Und vielleicht kann man es mal gebrauchen oder so, ne? Aber dieses konkrete Zeichnen nicht. Und ich reise auch, wenn ich kann, total gerne ohne Rechner.
Mhm. Oh, ja.
Na?
Toll. Ich versuche auch immer dann nur Notizbücher zu benutzen, dass ich sag, irgendwie alles, was ich im Notizbuch machen kann, ist okay.
Nee, das mache ich auch nicht. Ach, ich mache gar nichts.
Aber bei mir ist es ja nicht Zeichnen, bei mir ist es ja Schreiben.
Ja.
Und dadurch ist es, ne, also dann kann ich schon mal nicht irgendwie am Laptop sitzen und klack, 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 so.
Schreibst du denn normalerweise am Rechner oder im
Analog? Ich diktiere.
Ah, okay.
Ich diktiere ganz viel und dann überarbeite ich am Rechner. Also, und bei Songs, ja, auch in Tagebüchern und weißt du, so kleine Notizen ins Handy und aber ich arbeite schon gerne am Computer. Ich mag das auch, dass ich da Sachen rumschieben kann, weißt du, und gucken kann, ja, wo die dann anders wirken, mache ich irgendwas an den Anfang, was am Schluss war und so. Und das ist, dafür ist es schon genial.
Das geht mir beim Schreiben auch so, dass, dass ich das wirklich sehr erleichternd finde, dass man rumschieben kann und, und schnell verbessern kann und das
Farben verteilen kann, ja, weißt du, dass man sagen kann, irgendwie alles, was schwarz ist, ist schon gekauft. Alles, was irgendwie gelb ist, ist, kommt wahrscheinlich raus.
Alles, was und rot so, ist, ist nicht bezahlt.
Genau. Also ich mag das schon. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel wahrscheinlich irgend so einen Karpaltunnel-Quatsch mir eingefangen. Also ich habe irgendwas am Arm, mir tut mein Arm weh.
Ja, naja, so.
Aber du machst ja Yoga, ne? Du kriegst ich ja wahrscheinlich kein Karpaltunnel.
Du, aber ich muss das auch machen. Ja. Ich muss, weil ich bin ja schon alt. Ich bin ja schon über 50 und
ich habe mich ordentlich verschlissen. Also ich bin da, stehe da wahrscheinlich nicht viel besser da.
Naja, ich so, ne? Ja. Genau. Ich
hab das hier, ne? Die, wir, was,
du
für die,
auch.
Für
wir
die
machen
Hörer,
hier, das, wir machen dieselbe.
Grade, wir biegen gerade unsere Fingerspitzen nach hinten ja, und machen genau. Dabei schmerzverzerrte Gesichter.
Ja. Nee, und ich würde ich keinen Sport machen. Ich bin nie so eine Sportliesel gewesen und bis ich mein Kind bekommen habe, habe ich überhaupt nichts gemacht seit der Schule. Und
machst du Yoga oder was machst du?
Ja. Nach einer YouTube-Vorturnerin.
Ja, super. Weil,
ja, und ich liebe das mittlerweile total und auch da bin ich mittlerweile total diszipliniert. Einfach, weil ich es brauche, ne?
Ja.
Und so
aber weißt du, ich bräuchte das auch und ich mach's trotzdem nicht.
Na, mir tut einfach alles weh. Das,
ja, mir tut auch alles weh, aber ich lass das dann so.
Na, mir tut so weh, dass ich's dann doch mache. Und ich weiß, dass
ich bin
das
kurz
hilft,
davor, weißt du? Ich glaube, ich bin ganz kurz davor, dass ich so verzweifelt bin. Also ich habe immer so Phasen, da bin ich ganz diszipliniert und dann mache ich alle Sachen. Weil natürlich, ich bin 43, irgendwann weiß man, was einem gut tut.
Hühnchen.
Weißt du? Ich kleines Hühnchen. Ich hab auch, weißt du, man kennt sich ja dann irgendwann einigermaßen. Ich habe eine ganze Liste von Sachen, wo ich weiß, dass wenn ich die alle machen würde, es mir viel besser ginge. Ne? Meditieren und Yoga und jeden Tag tanzen. Also ich tanze in meiner Küche und ich habe lauter so Sachen, ne? Aber ich habe dann immer so Phasen, da mache ich die. Und gerade wenn es wichtig und ernst wird, fällt es bei mir alles hinten über. Und naja, dann habe ich wieder, weißt du, dann sacke ich so ab und tut mir alles weh und dann komme ich schlecht drauf und so. Und dann irgendwann kriege ich einen Rappel und dann mache ich es wieder.
Also ich bin total glücklich. Es hat ein paar Jahre jetzt gedauert, aber weißt du, was ich mache? Ich mache wirklich nicht so lange und dafür aber fast jeden Tag. Und eigentlich immer gleich.
Wie lange machst du?
Na so, heute Morgen zum Beispiel, ich bin jetzt, um dich zu treffen, vom Land hier rausgefahren, hatte noch andere Termine, also ich bin echt früh aufgestanden und da hatte ich so eine kleine Yoga-Einheit, das waren nur 10 Minuten und manchmal,
das reicht
ja eigentlich, ne? Manchmal, das gibt so, welche sind 15 und wenn ich mal Zeit habe oder so normalerweise vielleicht eine halbe Stunde.
Ah.
Und das reicht dann
mach
schon.
Mach doch mal Werbung. Wer ist denn das? Wer macht?
Soll ich das machen?
Mach mal.
Die ist super süß. Ja? Ganz hübsches Ding. Also sehr hübsch anzusehen. Heißt Mehdi Morrison. Selber war sie oder ist sie, glaube ich, Model auch. Ganz, ganz kraftvoll. Sieht wirklich ganz hübsch aus. Und das Coole ist, die hat selber Grafik studiert. Und die mit ihrem Freund zusammen die Filme selber. Mhm. Und die gucken hin, was sie da filmen. Das ist nicht schön. Nur so ein blödes Video mit einer Matte vor einem ollen Hintergrund. Also die designen jedes Video. Das sieht toll aus. Und das Allergeilste daran ist, dass sie also langsam vorturnt und dann aber nicht während der Yoga-Praxis so und jetzt den Hund und ein Bein hochheben, sondern sie spricht den Ton im Nachhinein drauf, weil das ja total entspannt und präzise ist und man muss, wenn man das eine Weile gemacht hat, gar nicht mehr hingucken, was sie macht,
super.
Sondern kann einfach auf diese Anweisungen hören und ich mag das gerne und mittlerweile, die hat, habe ich gehört, während der Corona-Zeit so eine 500.000 Follower.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich den Namen schon mal empfohlen
habe. Sagen alle Freundinnen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, die ist eine der Corona-Gewinnerinnen. Ja, aber wahrscheinlich zu.
Aber auch wirklich ganz toll. Mhm. Und wahrscheinlich geht's anderen auch so, aber das fühlt sich mal an, als ob das meine allerbeste, einzige Freundin ist. Ja, weißt du? Also als ob sie niemanden sonst kennt, außer mich.
Aber sag mal, hast du diese, weil du gerade meintest, es hat ein paar Jahre gedauert, seit wann hast du denn so eine regelmäßigen Routinen, dass du das Gefühl hast, du weißt wirklich, wie du leben und arbeiten musst, damit es dir gut geht und du gut arbeiten kannst?
Ach du, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das verschwimmt ja ineinander. Früher war es dann vielleicht viel mehr noch das Ausgehen und sich die Nächte um die Ohren schlagen und dann hört das vielleicht so ein bisschen auf, obwohl mir jetzt auch total mal tanzen gehen fehlt, ja, ne? Und auf Konzerte gehen.
Tanzen fehlt mir auch.
Ja, hätte ich so gerne mal wieder. Aber so ein bisschen haben diese Veranstaltungen so nachgelassen. Brauche ich nicht mehr so viel. Ich bin echt gerne zu Hause und mache da so.
Alleine? Bist du auch gerne alleine?
Eigentlich ja. Also ich komme sehr gut alleine klar.
Ich glaube, die meisten Künstler, weil das ist so ein bisschen was, das hat bis jetzt fast jeder gesagt,
ja,
mit dem also, ich gesprochen habe. Also ich bin auch wahnsinnig gerne alleine und ich kann auch ehrlich gesagt manchmal nicht nachvollziehen. Das klingt ein bisschen verblasen, aber ich kann manchmal nicht nachvollziehen, dass Leuten langweilig wird.
Ja, oder?
Weil ich, weil ich einfach denke, ich weiß ungelogen immer irgendwas, was ich machen will. Und wenn nicht, dann will ich gar nichts machen. Ja. Und dann will ich spazieren gehen oder aus dem Fenster gucken.
Genau, und dann freut man sich auf die Langeweile.
Ich bin so froh, wenn man, also so, ich bin einfach wahnsinnig gerne alleine. Das ist eigentlich mein...
So, aber das, das geht nur, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ganz, also so, ich bin gern allein, ich halte es gut mit mir aus und wenn ich am Arbeiten bin, dann reagiere ich gar nicht auf rechts und links, das kriege ich gar nicht mit, ne? Da bin ich wirklich im Tunnel, aber das alles funktioniert eigentlich nur, weil ich weiß, dass ich ja geliebt werde.
Ja, klar, genau.
Weißt du? Und
das
dass jemand da
auch manchmal
ist.
Das denke ich auch manchmal, dass ich jetzt halt auch, ne, mit Pola schon seit 2001 zusammen bin, so, ne, und die Kinder sind da jetzt auch schon ziemlich groß und so. Nee, und das stimmt natürlich, ne, wenn man so eingebettet ist, dann ist das was ganz anderes. Aber ich glaube, tatsächlich die meisten Leute, also die meisten Künstler sind einfach ganz gut amüsiert mit denen, mit ihrem eigenen Innenleben.
Ja, braucht
also mit dem, was so passiert.
Ja auch, ne?
Ne, was so passiert, wenn sie halt mit sich alleine sind, so.
Ach, sag mal, wie ist denn das bei dir beispielsweise? Das finde ich ja auch immer ganz interessant. Mhm. Kannst du am kreativsten und innovativsten sein, wenn du glücklich oder wenn du unglücklich bist? Oder ist das egal?
Gute Frage. Ich glaube, es ist bei mir tatsächlich ein bisschen egal. Ich habe so doll beides schon gehabt und ich habe oft das Gefühl, dass sozusagen das Kunstmachen die eine Sache ist, die eine Konstante, die ich auch immer geschafft habe zu beschützen. Also auch in Zeiten, wo es mir ganz schlecht ging, habe ich trotzdem dann ein schönes Album geschrieben. Ich muss aber nicht unglücklich sein, um ein schönes, Gott sei Dank, ne, um ein schönes Album zu schreiben. Das ist ja auch so ein Mythos, der viele Künstler sehr unglücklich macht, ne? Weil sie sich dann so festhalten an ihrem eigenen Kompliziertsein und Leiden und so, ne? Und immer denken, nein, ich kann keine Therapie machen, sonst geht's mir zu gut. Und dann versiegt meine Quelle. Das ist bei mir überhaupt nicht so.
Ach, nett, das ist ja interessant, beides ausschöpfen zu können.
Beides, also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei mir einfach wie so ein, das ist einfach die Art, wie ich mein Leben verarbeite, was in dem Leben halt gerade so passiert, ne? Also ob das irgendwie, und das hat natürlich immer eine Latenz, also beim Songschreiben, ne? Also zum Beispiel schreibe ich dann die traurigen Songs oft, wenn das eigentlich schon wieder vorbei ist.
Ja.
Weißt du, so
ja, wenn man es dann schon wieder kann, oder?
Genau, genau, ja.
Also das ist so eine Besonderheit bei mir, muss ich mal feststellen, dass ich eigentlich ausschließlich nur gut arbeiten kann, wenn es mir gut geht.
Ah, okay.
Also ich bin überhaupt nicht so ein Depressionsschaffer.
Ja, okay.
Ne? Mhm. Das, also wenn ich unglücklich bin, bin ich unglücklich, kann ich nichts machen.
Und was passiert dann? Also wie schaffst du, weil du musst ja, ne? Du musst ja dann die...
Ja, okay, aber manche Sachen sind so im besten Sinne, ja, so routiniert, dass, wie sage ich denn, dass das nicht negativ klingt, aber dass jetzt nicht so wahnsinnige, kreative, neue Energie gefordert ist, ja, wenn ich was mache. Aber
du meinst so, dass deine eigenen neuen Ideen…
Na, auch ein großes Projekt. Also ja. Ich bin jetzt auch total froh und glücklich, dass ich so eine, sag mal, gemütliche, stabile Beziehung habe seit so vielen Jahren, weil ich nicht weiß, ob ich diese Buchreihe durchhalten könnte, wenn ich unter Liebeskummer leiden würde.
Also ich glaube auch, ich glaube überhaupt nicht, dass Drama irgendwas Gutes für die Kreativität bringt an sich. Ne? Es gibt ja viele Leute, die das denken.
Und ich weiß nicht, suchen, schöne, traurige, weißt du? Liebeslieder, aber.
Ah ja, aber irgendwie ist das alles so universell, habe ich das Gefühl, dass findet man, weißt du, du findest schon immer genug Tiefe und auch Trauriges ohne, also ich habe das Gefühl, viele Künstler denken tatsächlich, dass sie so, sagen wir mal, eine Persönlichkeitsstruktur behalten müssen, die immer neues Leiden einlädt, ne?
Und das ist sehr, sehr anstrengend.
Das gehört einfach nicht dazu, ja. Das stimmt ja. Einfach nicht. Ja. Eher aus meiner Beobachtung ist es so, dass viele Leute sich damit ihre Blockaden schön saufen.
Ja.
So, ne? Weil in Wirklichkeit die meisten, das meiste so unglücklich sein und so ist oft, äußert sich in Trägheit und Müdigkeit und weiß ich nicht, ne, sich selber nicht gut tun und eben keine Routinen beibehalten und
ja, ja.
Ist eigentlich alles eher schädlich.
Zieht runter und ja. Ist eine Attitüde. Genau. Oftmals, und man kann
ja, oder auch
zuschauen,
wenn man wirklich,
ne,
unglücklich ist, aber es ist einfach nicht, es ist nicht förderlich. Also ich bin eher manchmal froh, wie gut ich das dann trotzdem kann. Dass ich denke, okay, irgendwie, da hast du offensichtlich ein gutes Immunsystem quasi.
Ja.
Ne?
Ja.
Also kreatives sozusagen. Aber ich würde es nicht suchen. Dafür.
Nee, ich auch nicht. Nee. Ganz und gar nicht. Also so wirklich ganz im Gegenteil. Ich versuche auch so mein privates Umfeld möglichst stabil zu halten. Ich finde das auch schön, wenn die Dinge einfach so bleiben, wie sie sind.
Ja, ich meine, du hast da jetzt deinen Garten und dein...
Ja, das ist so...
Ne, auf Land wohnen und so, das ist ja schon sehr... gleichmäßig so.
Ja,
ne?
Und ich liebe das. Ich finde so die immer täglichen gleichen Abläufe total toll,
ja.
Weil ich innerhalb derer ja immer was Neues erlebe und was Neues.
Ja, und vor allem in dir
schaffe.
Selbst passiert ja genug.
Ja, ja.
Also du bist dir halt wahrscheinlich selber genug Abwechslung.
Ja, ja, wirklich.
So, ne?
Nee, wirklich.
Das denke ich oft, wenn, also ich bin jetzt nicht so, mir fällt es eher schwer, ne, Routinen aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel die Kreativität ist die eine große Konstante. Und Lesen bei mir.
Ja.
Ich lese irgendwie immer und schreibe irgendwie immer.
Na, so. Bei mir ist es gar nicht mehr. Ich habe gar nicht. Also ich saniere so ganz gerne noch an meinem Haus rum. Da gerade die Dachdecker beispielsweise. Ja. Und so musste mal was gemacht, habe ganz viel selber gemacht. Aber das hat ja dann auch wieder damit zu tun. Ne? Wenn ich eine Wand verputze oder so, dann ist das ja auch schon wieder Handarbeit.
Ja, klar.
Und das trifft sich eigentlich immer an der gleichen Stelle, dass ich das gerne mache. Und viel mehr habe ich nicht. Ich lese auch gerne. Naja, was sind meine Hobbys? Ne? Das könnte man jetzt aufzählen.
Töpfern, aber da hast du jetzt schon wieder einen Beruf draus
gemacht. Ja, und das gehört auch mit da rein. Das gehört auch in diese Abläufe. Und
wenn du ein Hobby haben wolltest, was quasi sich nicht berührt mit deinem Beruf, dann müsstest du wahrscheinlich so, keine Ahnung, anderen Leuten die Steuererklärung machen als Hobby.
Also das ist das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja, mein armer Steuerberater, der kennt das schon seit Jahren, der vor jeder Belegeabgabezeit muss der mir eine Aufforderung schreiben, sonst schaffe ich das nicht. Ja, ich kann das schaffe nicht. Es nicht. Schon bei dem Gedanken, schon bei dem Wort, wenn wir das aussprechen, schlafen mir die Füße ein. Steuern, oh. Ja. Oder ne, so Bankgeschäfte, BWL, VWL, ja. Steuerberater.
Ui. Ich sage Online-Banking und der Hund kommt und springt mich mitleidig an. Hallo. Ja, ja,
knurrt.
Willst du auch mal was sagen?
Ein knurrt.
Tobi, sag auch mal was. Sag auch mal was. Ja.
Du, aber sag mal, das klingt jetzt, weil das alles so wahnsinnig ausgewogen und so klingt, aber du hattest auch mal, wie ich ja auch, einen beinahe Burnout.
Stimmt.
Fast.
Ja.
Fast, sagst du.
Ne? Sogenanntes Erschöpfungssyndrom.
Genau, ich hatte, meins war es am ehesten eine Erschöpfungsdepression gewesen.
Ja, also ich würde mal sagen, das ging bei mir auch mit einer Depression einher. Ja, soll ich mal beschreiben, was das war?
Ja, klar.
Also das ist vielleicht interessant hier für unsere zuhörenden Kolleginnen. Warte mal, das war vor 5 Jahren, glaube ich. Und geäußert hat sich das. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und immer alles angenommen. Ich habe immer so gedacht, oh ja, das könnte ich jetzt zeitlich da noch schaffen, da, und dann mache ich das. Und war das überhaupt nicht gewohnt, irgendwas abzulehnen, weil es immer noch so darum ging, den Karriereweg weiterzugehen und da noch, du musst mitnehmen, was du kriegen kannst, und zeitlich passt das ja, das kriegst du gerade so hin. Und ich war eines Tages in meinem Garten, bückte mich und wollte einen Feldstein hochheben, wollte den einfach irgendwie so, war nicht sonderlich schwer, heb den an, merke dabei, hui, mir wird schwindelig, leg den hin, setz mich hin, trinke ein Glas Wasser und denke so, das könnte der Kreislauf sein, trink mal ein Glas Wasser. Na, habe ich das gemacht und der Schwindel hat nicht aufgehört. Und 2 Tage vor Weihnachten bin ich heulend zu meiner Allgemeinärztin gegangen, habe gesagt, was ist es denn nun? Und 2 Monate lang habe ich eine Odyssee bei Ärzten. Es war weder HNO noch das Herz noch ein Tumor noch sonst alles. Mhm. Und meine Hausärztin sagte ganz zum Anfang schon, na, wenn das mal nicht eine psychische Geschichte ist. Und nein, das kann nicht sein. Ich habe einen Stein hochgehoben.
Mir geht's blendend.
Diesbezüglich und das kann auch nur was Organisches und alles Mögliche wurde gemacht. Und dann fragte sie mich nochmal konkreter ab und schon während ich antwortete, war mir klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja. Hat mich so nach meinem Arbeitsverhalten abgefragt. Ne?
Ja.
Und dann war das so, dass ich ihr geantwortet habe und gesagt habe, ja klar, ich liebe meinen Job, so wie ich dir das jetzt auch gesagt habe. Und dann aber, ich will nicht mehr, ich traue mich nicht mehr ans Telefon. Wenn jemand anruft, ich gehe da nicht mehr ran. Mhm. Wenn eine fremde Nummer anruft, gehe ich schon mal gar nicht ran. Mhm. Das ist mir übrigens bis heute.
Das ist eine gute Idee eigentlich, ne? Ja, man denkt das halt, ich glaube, das ist schwer für Leute, die Kunst machen und die ganze Zeit denken, ich mache doch genau, was ich machen will. Dass man so denkt irgendwie, das kann nicht sein, ich nicht. Also ich bin so selbstbestimmt oder keine Ahnung, ne? Also dass man einfach, ja, auch, es ist ja so ein Dankbarkeitsding, dass man denkt, ich muss so dankbar sein für meinen tollen Beruf, oder man kriegt das ja von außen auch so gespiegelt, ne? Und dass dieser tolle Beruf, den man sich völlig freiwillig ausgesucht hat, trotzdem Aspekte hat und Seiten hat, die man lernen muss, irgendwie zu gestalten. Und dass man sich trotzdem leider kaputt arbeiten kann an dem wunderschönsten Beruf, das ist einfach eine harte Erkenntnis.
Das Wesentlichste war in diesem Gespräch mit der Ärztin, dass ich sagte, ich liebe doch aber meinen Beruf und ich kann doch gar keinen Burnout kriegen, weil ich habe doch sogar ausgleichende Tätigkeiten. Ich gehe in meinen Garten, ich mache mein Hobby, ich bin doch überhaupt nicht prädestiniert dafür. Und gleichzeitig sagte ich aber, ich habe Angst vor Anrufen, ich habe Angst vor Aufträgen, ich gehe morgens gar nicht mehr gerne an die Arbeit. Und dann sagte die Ärztin diesen wesentlichsten aller Sätze zu mir, dass sie nämlich sagte, Na, was glaubst du denn, wer einen Burnout bekommt? Das ist ja nun nicht die Angestellte, die von 9 to 5 einen Job abschrubbt, dann nach Hause geht. Das sind immer die Leute, die mit Leidenschaft viel arbeiten. Ob das Manager sind oder ob das wir Künstler sind, die wir uns so reinknien. Und es war einfach zu wenig Ausgleich. Es war zu viel Arbeit.
Ja, und zu wenig auch so Bremsen von außen oder so, ne? Also man hat halt nicht, auch nicht diese klare Trennung eben, ne? Das ist jetzt Freizeit und da würde ich nie im Leben jetzt über Arbeit nachdenken.
Ja, niemand oder hat so gebremst von außen,
ja, niemand,
ne?
Niemand bremst das und es gibt keine Struktur oder, und ich bin jetzt dann auch noch über Jahre natürlich mit meinem Schlagzeuger verheiratet, so, ne? Also jetzt im Moment arbeiten wir nicht mehr dauerhaft zusammen, aber das war natürlich dadurch auch, ne, also jedes
man ist immer on, ne?
Heldendrama so. Hat uns natürlich bis nachts um 10 verfolgt und so, ne? Und also, und dann was hast du dann daraus sozusagen für Schlüsse gezogen? Also was hast du?
Na, was die gemacht hat, war, mich zu bitten, dann doch mal bitte diese Pillen zu nehmen. An irgendeine Angstlöser-Dinger, die man eigentlich, glaube ich, auch erst 14 Tage nehmen muss, bevor man so einen Spiegel hat, ne?
Ja, habe ich auch genommen.
Ich habe die 2 Tage genommen und da war der Schwindel weg.
Dann war es weg,
wirklich, zu Heiligabend war alles vorbei. Und das hat mir natürlich total zu denken gegeben. Und was ich gemacht habe, war zwischen Weihnachten und Neujahr mehr als die Hälfte der Aufträge abzusagen. Und da waren wirkliche Herzensprojekte dabei. Ich habe gesagt, ich kann das nicht und habe alles runtergebrochen auf das Allerwesentlichste. Ja. Also so mein Zeitungsjob noch, ne? Und die Buchreihe ging damals noch gar nicht los, das war so kurz vorher. Aber fremde Verlage, Aufträge von außen, habe alles abgesagt und bei jedem, wirklich, bei jedem Kunden, den ich angerufen habe, und abgesagt habe, war es danach so ein Gefühl der Erleichterung, das fielen immer mehr Wackersteine von mir ab, wirklich, ganz im Ernst, ne? Und es war schwer, die anzurufen, die Kunden, weil ich das eben überhaupt nicht kannte, irgendwas abzusagen.
Mal Nein zu sagen, ja.
Und es war danach wirklich ein fantastisches Gefühl, so total leicht zu sein plötzlich und habe ich mir vorgenommen, wirklich sehr, sehr sorgsam in Zukunft darauf zu achten, was ich mache. Es ist natürlich jetzt auch schon wieder wahnsinnig voll.
Das Buch hat dann irgendwann wieder zu.
Ja,
ne? Also man, ich muss auch quasi warnend rausschicken an die Welt. Ich habe das schon 2-mal gehabt. Also ich hatte einen relativ massiven Einbruch so am Ende der Heldenzeit. Und dann habe ich unheimlich viel gelernt und an ganz vielen Stellschrauben gedreht und mit den Helden aufgehört und ne, also sehr viele große Schritte gemacht. Und trotzdem, ne, weil ich halt bestimmte Sachen noch nicht bearbeitet hatte und auch, ja, jetzt habe ich ja sehr drastische Schritte gemacht, ne, mich rauszuziehen aus diesem Pop und so, ne? Und habe hoffentlich jetzt ein bisschen gründlicher gelernt, was ich so brauche. Aber ich würde sagen, ja, so 5 Jahre später, 6 Jahre später, hat es mich dann im Prinzip wieder erwischt.
Ich kenne die Anzeichen auch, ne? Also in den Jahren jetzt, das passiert öfter mal, dass ich mich irgendwie bewege und hui, schwindelt alles sofort wieder.
Ja.
Wirklich. Und ich kriege jedes Mal einen totalen Schreck und denke, sofort runterfahren, alles runterfahren. Mhm. Also wenn ich das merke, tagsüber, höre ich sofort mit jeder Arbeit auf und mache Mittagsschlaf. Das habe ich noch gar nicht erzählt.
Ah, Mittagsschlaf mache ich auch.
Ich mache Mittagsschlaf.
Ich auch.
Schläfchen.
Ja.
Und das ist so ein Luxus auch. Das gehört wirklich dazu, wenn dass ich so denke, also fällt mir so viel ein. Eigentlich.
Aber Schlafen, ganz kurz, ist ja auch so gut für die Kreativität.
Ja.
Und zum Beispiel, ich finde auch, während der Arbeit zu schlafen, also in der Arbeitszeit eine Schlafphase einzubauen, ist wirklich auch einfach wahnsinnig gut investierte Zeit. Also zum Beispiel oft ist es so, dass ich morgens irgendwas schreibe und dann gehe ich in meinen Mittagsschlaf mit einem Problem, weißt du, mit irgendeiner Fragestellung.
Ja.
Und dann denke ich irgendwann so, oh, ey, du bist einfach zu müde. Also ich arbeite noch dran, dass ich es schneller merke, weil meistens ist dann die letzte Stunde vor dem Mittagsschlaf schon komplett überflüssig, weil ich einfach zu müde bin.
Ja.
Ich stehe auch echt früh auf mit den Kindern, ne, und so. Und dann irgendwie die letzte Stunde ist nur noch so Nebel.
Hallo, Hündchen. Na, schon wieder da?
Und dann, ne, dann schlafe ich und wache mit der Antwort auf.
Genau, sozusagen. Oder erfrischt oder, zumindest.
Und, genau, oder mit halt der Energie, die ich brauche.
Genau. Ja. Mir geht das so, ich sage mal allen, das Leben ist so kurz. Hm. Man muss wirklich aufpassen oder total gucken, was man macht. Und ich verstehe Leute immer nicht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, die sagen, nach einer schweren Krankheit beispielsweise, ja, oder einem Schicksalsschlag, die dann sagen, ach, jetzt habe ich erstmal gelernt, wie wertvoll das Leben ist. Ab jetzt genieße ich jeden Tag. Mhm. Ich denke, was fehlte euch vorher, dass euch das nicht bewusst war? Also das,
naja, ich verstehe es schon insofern, dass das schon ein Gong ist,
der vielleicht nochmal extra drauf
eine Dringlichkeit reinbringt. Weißt du, dass man das irgendwie weiß, ist eine Sache, aber wenn dann so man ordentlich mal angezählt wird vom Körper und der sagt so, ich mache übrigens echt nicht alles mit. So, ne, weil ich habe halt meinen Körper über Jahre komplett geschunden, so, ne, und einfach alles ihn einfach gezwungen, immer so, ne, das machen wir jetzt trotzdem irgendwann.
Aber das Leben hast du trotzdem voll ausgekostet.
Ich habe das sehr ausgekostet, das, so, ne, und ich bin auch irgendwie froh drum, aber es war schon grenzwertig und ich habe schon auch einen Preis bezahlt. Es gibt schon auch Sachen, die kann man nicht zurückdrehen und ich glaube, das finde ich wichtig, dass wenn man darüber redet, dass, weil ich weiß noch, Burnout ist ja auch so eine Sache, die nimmt man so, da denkt man immer so, ja, also ganz bisschen habe ich früher gedacht, naja, zur Not hat man halt mal so einen Burnout, so, ne? Und wie ernst das ist und wie gründlich einem das aus den Schuhen haut.
Ja.
Und in meinem Fall zumindest hatte es auch wirklich einfach Spätfolgen, ne? Also, dass ich jetzt früher an Grenzen komme. Also, dass ich zum Beispiel, ich habe nicht mehr die gleiche Energie wie davor.
Ja, wir werden ja auch nicht jünger.
Nee, das auch nicht, genau. Aber ich habe auch einfach, ja, ich habe natürlich auch andere Energien und so, es verändert sich ja auch.
Ja.
Aber trotzdem, das ernst zu nehmen, also das wirklich nicht zu denken zur Not. Also man kann sich da Sachen dauerhaft kaputt machen. Auch, ne? Also man kann so, ich glaube, wir haben da beide noch Glück gehabt, weißt du, dass man so ein bisschen auch mit einer ordentlichen Verwarnung davon gekommen ist, so, ne? Aber meine zweite Runde war dann eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung.
Ach du grüne Neune.
Das ist echt unerfreulich. Das möchte man lieber nicht.
Und das ist der Auslöser gewesen oder
andersrum.
Oder andersrum, ne?
Das war quasi das Kulminieren einer Krise.
Aber wie stellt man das denn fest?
Das stellt man fest, bei mir 3 Monate zu spät. Also bei mir wurde das gar nicht festgestellt, bis es fast vorbei war. Und ich lag im Bett und konnte den Kopf nicht mehr heben. Ich bin morgens aufgestanden, an den Küchentisch gegangen, habe gesagt, ich habe irgendwie, und dann habe ich mich wieder hingelegt und bin, weiß ich nicht, 5 Wochen nicht mehr aufgestanden. Und dann nochmal 3 Monate quasi Reha und abartige Schmerzen. Also der Fachbegriff, der medizinische Terminus für die Art von Schmerzen ist Vernichtungsschmerz.
Um Gottes Willen. Ja.
Ja, das ist so die Skala bis 11.
Ja.
Ich bin wirklich auf allen Vieren aufs Klo gerobbt und so. Also es sind unglaubliche Schmerzen, die alles auslöschen. Und klar, das war auch ein Infekt, ne? Mit dem ich dann aber noch ein Festival gespielt hatte, wie ich so gerne gemacht habe, wo 40 Grad waren, dann eine kalte Klimaanlage, dann ein Flug und eine Taxifahrt. So, ne? Ah, also natürlich ist das immer eine Mischung aus Psyche und, ne, wie man aufgestellt ist, um sich gegen Sachen quasi zu wehren und sowas. Es ist schon sehr zusammengefallen mit so einer inneren
Krise. Das ist der Körper, der einfach befiehlt, jetzt
ist Schluss. Jetzt machen wir das nicht mehr.
Ja.
Und dann musste ich auch ganz viel absagen, unglaublich viel. Ach, das hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet, ne? Also 10.000 Euro irgendwie
in die Tour gesteckt, die ich absagen musste und so. Also es war einfach ein richtiger Kahlschlag.
Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es auch total egal, ne?
Ja, klar, also wenn das ist man, dann einfach Basta.
Ja, und ich finde immer, es ist ja auch niemand so speziell und eigen.
Genau, dass er nicht mal wegfallen könnte.
Ja. Ja, total, es ist egal. Ja, genau. Es ist egal.
Die Welt und, geht überhaupt nicht unter. Die Welt ist nicht untergegangen.
Und ich meine, dich oder mich wird man nicht ersetzen können, weil deine Stimme ist deine Stimme, mein Strich ist mein Strich. Das macht ja niemand anders. Aber es wäre auch egal, wenn
das
uns was
Jahr
passiert.
Lang nicht passiert oder so. Ja,
dann sucht man sich jemand anders.
Genau, und die Sachen, die man gemacht hat, sind noch da. Und so, ne? Das finde ich bei mir auch manchmal jetzt ganz tröstlich, dass ich anfange, jetzt manchmal zu denken. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute gerade will ich keine Musik machen, sondern schreiben. Und ich weiß aber natürlich, dass es Leute gibt, die sich wünschten, dass ich mal wieder Musik mache. Und dass ich inzwischen da dann aber einfach sehr entspannt bin, weil ich denke, ich habe doch genug Musik gemacht.
Die ist ja da.
Die ist doch da, die könnt ihr doch noch hören. Ja. Und irgendwie die meisten Leute haben die noch nicht mal alle gehört, würde ich schwören. Also kann man bestimmt auch irgendwas finden.
Kommt ihr mir nochmal wieder, wenn ihr alles auswendig...
Kommt ihr mir nochmal wieder? Nee, aber ich meine, ich will ja wieder Musik machen, ne? Aber so jetzt, also ich werde damit immer entspannter, dass ich denke, ja, aber vielleicht dauert das auch 4 Jahre, 5 Jahre, was weiß ich so, ne?
Na, oder es kommt gar nicht
oder
wieder.
Oder es kommt nicht wieder, und aber dann, weil ich was Besseres zu tun habe, weißt du? Also so, weil ich mache jetzt halt das, was ich jetzt machen will. Und das war aber ein weiter Weg. Das ist echt schwer.
Naja, weil du im Grunde genauso diszipliniert.
Ja, ultra, hyper diszipliniert.
Und man alles mitgenommen hat. Und absolut. Also das merke ich jetzt in dem Gespräch auch, wie ähnlich das eigentlich.
Klar. Und das, vielleicht können wir das mahnend herausgeben, dass es ist alles sehr lustig, bis es sofort nicht mehr witzig ist. So, ne? Also es ist sehr lustig, bis es gar nicht mehr lustig ist.
Aber schwierig und ist natürlich auch der Punkt, den Punkt zu bemerken, wo du eine Grenze überschreitest. Also ich wüsste das im Nachhinein vielleicht gar nicht. Also ich meine, man kann ja nicht so pauschal sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, ans Telefon zu gehen.
Das ist vielleicht kein gutes Zeichen. So,
oder weiß ich nicht, wenn die Bühne zu warm ist, das geht ja nicht. Ne? Das ist so individuell. Und
also mein Meditationslehrer hat mal was gesagt, das fand ich schlau, in Bezug auf Frauen speziell. Der hat gesagt, die meisten Frauen haben keine Probleme damit, ihre Gefühle wahrzunehmen. Stimmt. Sie haben aber Probleme damit, diesen Gefühlen dann auch Autorität zu geben.
Ja.
Ne? Und auch zu machen, was sie sagen. Und ich weiß, dass ich einfach über Jahre und Jahrzehnte eigentlich immer gedacht habe, ja, natürlich fühle ich mich scheiße, natürlich geht's mir schlecht, natürlich kriege ich Bauchschmerzen, wenn dies, und wird mir eng in der Brust, wenn das. Und ich habe das alles gemerkt, das ist nicht so, als hätte ich das nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe nur einfach immer gedacht, ich könnte es trotzdem machen.
Na, dass man sich nicht so über den Weg traut oder seinen Gefühlen. Ne?
Ja.
Und sagt, ja, ach komm, bist du heute mit dem falschen Bein aufgestanden, aber.
Wer sagt denn, dass ich recht habe mit dem Gefühl?
Ja, genau, so, genau. Ne? Es sagt dir ja keiner.
Sagt keiner.
Und,
genau.
Und vielleicht, ich meine, das wäre nicht so eine schöne Prognose, aber vielleicht bemerkt man es auch erst, wenn man
drüber gegangen ist.
Ja.
Ja, ich denke inzwischen, also wenn ich irgendwelche Tipps austeilen würde, dann wäre es tatsächlich, die eigene Körperwahrnehmung zu schärfen. Also, ne, dass man, weiß ich nicht, ob das Tanzen ist oder Yoga oder Meditation oder so, aber einen engen Draht zu entwickeln zu den eigenen Bauch- und Körpergefühlen. Also es gibt ja Sachen, die Intuition stärken, so, ne? Und ich glaube schon, dass es dabei helfen kann, dass die Stimmen irgendwann so laut werden, dass man die eben nicht immer wegschieben kann.
Naja, vielleicht. Ich überlege, bei mir hat sich das ja so körperlich geäußert, ne? Wenn ich sage Schwindel. Bei mir kündigt sich so ein Schub nicht an.
Nee. Vielleicht, weißt du, denke ich dann manchmal, wenn man seine Antennen sozusagen noch feiner einstellt, dass man doch lernt, sozusagen den Läusen beim Krabbeln zuschauen zu können. So, wenn sie loskrabbeln und nicht erst, wenn, also so, dass man irgendwie merkt, das fühlt sich falsch an.
das ist das eine zu viel. Das ist, meistens habe ich das Gefühl, dass der Körper das eigentlich weiß. Also, dass man in dem Moment denkt irgendwie, also wenn du eine Anfrage bekommst oder so, wenn du da auf dein Körpergefühl achtest, meistens habe ich das Gefühl, dass der Körper das eigentlich weiß. Es ist aber unheimlich schwierig in unseren Berufen, weil es so schwer ist zu planen, ne? Und weil man unheimlich oft auch Sachen zusagt, die ja erst ein Jahr später passieren. Und dann, ich habe das unheimlich oft, dass ich irgendwas zu- oder absagen soll, was im nächsten Februar passiert. Und dann guckst du natürlich im März davor in deinen Kalender und denkst, ja, sieht doch super aus.
Ne? Und dann sagst du das zu. Und dann,
genau, aber ich versuche inzwischen zum Beispiel dann immer zu denken, warte mal, eigentlich ist es nie so, dass du nicht von alleine weißt, was du eigentlich machen willst. Und wie würde sich diese Anfrage anfühlen, wenn du eigentlich gerade wüsstest, was du zu tun hast?
Ja.
Also, dass man immer wieder versucht, sich klarzumachen, es wird zu der Zeit was geben, was ich eigentlich machen will.
Ja, ja.
Und was mir selber eingefallen ist. Es ist nicht so, dass da diese Lücke bleibt, sondern es wird immer obendrauf sein.
Ich kenne das, das ist schon eine Weile her, dass das irgendwie so mich pressiert hat.
Ja.
Dass so Zeiten gab, wo ich dachte, oh Mensch, hat schon lange keiner mehr angerufen.
Ja.
Wenn es so weitergeht, da kriege ich ja Angst.
Ja.
Keiner will mich mehr, ich bin vergessen. Mhm. Und verrückterweise hat eigentlich immer zu diesen Momenten, ja, wo ich dachte, jetzt könnte mal was passieren, irgendjemand wieder angerufen.
Ja.
Und hat gesagt, ich hätte hier dieses und jenes Projekt und das passte zeitlich immer perfekt eigentlich. Vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung, weil ich es heute andersrum mache, weil ich wirklich bewusst ziemlich viel ablehne.
Ja,
ziemlich viele Angebote. Also ich prüfe die sehr genau und wegen der Arbeit, ich habe ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, ne?
Genau, ja, bei mir ist es auch so, ne, dass einfach, ich könnte das ganze Jahr über nur reagieren.
Ja.
Ne? Auf Zeug.
Ja.
Auch schöne, tolle Sachen und so, ne? Aber da habe ich sehr viel dran gearbeitet, dass ich mir einfach klar mache, dieser Leerlauf in deinem, von dem du da fantasierst, den gibt es nicht. Also ich werde immer wissen, was ich eigentlich gerade machen will. So.
Ich habe mir übrigens die Selbstständigenpanik vor vielen Jahren richtig bewusst abtrainiert.
Ja, schön. Und wie hast du das gemacht?
Das war, kann ich erzählen, das war vor mittlerweile, glaube 18 Jahren, 17 Jahren, als ich mein Haus gekauft habe. Mhm. Das ist so eine Brandenburger Bruchbude, die es damals
für 3 Mark gab.
Ja, ja. Die da noch so rumstanden. Habe ich dieses Haus gefunden und hatte das Angebot, das zu kaufen. Was ich dann ja auch gemacht habe, aber ich habe wirklich mit totaler Angst auf diesen Preis des Hauses geguckt und dachte, ich kann das bezahlen, ich habe das Geld. Das ist aber alles, was ich gespart habe, was ich sparen konnte bis jetzt. Ist
mal schwierig, ne, wenn man so ganz an die Grenzen
total
geht.
Habe ich seitdem immer gemacht, ne? Aber da hatte ich Bauchschmerzen und dachte, es geht nicht anders. Also wenn ich das jetzt haben will, muss ich alles geben, was ich habe, was ja nicht besonders viel war. Aber an dem Punkt habe ich gedacht, so, und jetzt hörst du mal auf mit der Panik, weil die ist sowieso umsonst. Die packt uns manchmal nachts eiskalt vielleicht, denkt, wie geht das weiter? Aber es nutzt nichts. Ich habe dann gedacht,
das wird auch so bleiben.
Ja.
Das ist eine Grundbedingung von dem, was wir machen.
Und ich kann es mir auch sparen. Und ich drück die bewusst weg, diese Angst. Ne? Und habe mich damals entschieden, habe gedacht, du setzt jetzt nicht auf Nummer sicher, dass du was gespart hast oder so, sondern du tauschst das ein gegen das, was du eigentlich schon immer haben wolltest. Da hatte ich diese alte Bude und seitdem saniere ich dort und mache das seit Jahren so. Ich habe nie einen Kredit aufgenommen für das Ganze und immer, wenn ich ein bisschen Geld gespart habe, habe ich das nächste Zimmer renoviert oder saniert oder so. Ne? Und so habe ich mich im Lauf vieler Jahre durchs ganze Haus gearbeitet, durch den ganzen Garten gearbeitet. Mittlerweile ist das wunderschön. Ich habe das nie bereut und denke, ja, genau. Das ist das Leben. Das ist toll. Man muss ins Risiko gehen, man muss Mut haben, sich was trauen. Und
es hat funktioniert. Das konntest du dir quasi merken, ja, im Körper.
Ja,
und, ja.
Ja. Mhm. Ich mache das immer wieder so. Mhm. Denke, du, Plan B kann man auch immer noch
man kann immer reagieren.
Rausholen, wenn die Situation soweit wäre.
Man kann runterschalten. Ja. Man kann, ja, genau. Das ist, ich glaube, da manchmal stehen da aber Künstler sogar besser da als Leute, die sehr viel sicherere Leben führen oder denken.
Weil wir es gewohnt sind.
Ja, weil wir es immer so gewohnt sind. Und wenn dann eben sowas passiert wie Corona oder so, dann wissen wir irgendwie, was zu tun ist.
Ja.
Ne? Also ich habe das Gefühl, alle Künstler richten sich dann so ein bisschen auf und denken, okay, dann jetzt das wieder.
Du hast kein Gejammer von den Künstlern. Nee.
Naja, ich meine, obwohl sie wirklich ja Grund, also gerade die performenden Künstler, allen Grund so, ne? Aber man denkt dann halt irgendwie, okay, jetzt wieder Ausnahmezustand und halt in ein bisschen einer anderen Färbung als sonst.
Ja.
So, ne? Und das ist, es hat was. Ja, schön. Ich glaube, ich habe, guck mal hier meine schönen bunten Kärtchen. Ich habe dich alles gefragt, ohne einmal
raufgeguckt zu haben.
Ach nee, doch eine Sache, eine kleine schöne Sache möchte ich, dass du sie quasi noch sagst, weil ich die so schön finde zum Abschied. Es gibt Sachen von dir, die man selber voll malen kann. Beziehungsweise
Corona-Projekte.
Ja, das eine, ja. Und das andere ist, glaube ich, älter. Und zwar, es gibt erstens ein Notizbuch, ne, von dir gestaltet. Das finde ich total schön, weil ich habe so einen Notizbuch-Fetisch. Ich liebe einfach Tagebücher und das ist wunderschön.
Das heißt, du auch schon.
Nein.
Das hast du nicht. Noch nicht.
Ich habe es nur gesehen.
Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich dir doch keine Bücher mitgebracht.
Wir sehen uns. Jetzt habe ich die Bücher. Ich will aber die Bücher auch haben. Nein, das werde ich mir besorgen, aber das wollte ich, dass die Leute das wissen. Dass man sozusagen was von dir selber vollschreiben kann. Und es gibt, und jetzt kommt das Corona-Projekt, Ausmalbögen quasi. Kannst du das erklären?
Ja, das habe ich jetzt schon wieder eigentlich eingestellt, aber eine Zeit lang habe ich Zeichnungen von mir, die ihr ja im Grunde koloriert kennt und fertig ausgestattet, habe die Schwarz-Weiß-Zeichnungen genommen und große Dateien als Link ins Internet gestellt und die Leute konnten sich das runterladen und ausmalen während des Lockdowns. Und das wurde gerne angenommen und es war total süß, weil ich da ganz hübsche Fotos bekommen habe von den ausgemalten Bildern und die Leute sich das an die Wand gehängt haben. Und
kann man das jetzt noch machen? Also gibt auch wenn es keine neuen mehr gibt, aber
du, ich kenne mich mit Technik gar nicht aus. Ja, eigentlich die stehen in meinem Facebook Profil, Insta Profil, muss man noch mal zurückscrollen, glaube ich, auf den Lockdown oder so. Aber da fällt mir
toll,
was ein,
weißt du, weil ich meine, also wir können das ja mal verorten, uns zeitlich verorten. Es ist jetzt Oktober.
Halbes Jahr.
Also kommt jetzt schon noch mal eine Zeit, wo man vielleicht das ein oder andere Bild zu Hause ausmalen möchte.
Na, eine Sache habe ich und zwar, also müsste ich jetzt ein bisschen Werbung machen.
Ja, mach bitte. Ja?
Also Anfang November erscheint mein neues Buch. Mhm. Ich muss es mal kurz in die Hand nehmen, dass ich den Titel vorlesen kann. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Genau.
Scheint in der Reihe meiner Bücher Kat Menschix und das Diplombiologen Dr. Rerum Medicinalium Marc Benikes illustriertes Tierleben.
Geiler Titel. Benike, den kennen ja viele Leute schon, ne?
Als Kriminalbiologen, genau. Dr. Made, die man auch gerne sagt. Dieses Buch erscheint und wie viele von euch vielleicht wissen, ist Dr. Marc Benike über und über tätowiert, ist Biologe und hat jetzt in diesem Buch über verschiedenste Phänomene aus dem Tierreich geschrieben und ich habe das Cover, wer es noch nicht gesehen hat, total zugemalt mit Tieren, lauter kleinen Tierchen, aber auch so Tattoo-Motiven. Und was ich vorhabe, ist ein, das weiß sonst noch keiner, aber ein Countdown, 10 Tage vor Erscheinen des Buches, also am 4. November erscheint es, -10.
Ja.
Countdown zu machen und jeden Tag ein Bild aus diesem Buch in Schwarz-Weiß zu posten und entweder man kann es ausmalen oder aber man
sich
kann
tätowieren.
Das tätowieren lassen. Und wer das tätowiert und ein Foto von dem Tattoo schickt, der kriegt ein Buch geschenkt.
Geil. Super.
Das ist doch, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Hab vielen Dank.
Das war wunderschön.
Schön war's.
Ja, vielen Dank.
Das war der Salon Holofernes mit Kat Menschik. Ich hoffe, ihr habt auch Lust zum Zeichnen bekommen, so wie ich. Ich habe endlich wieder Lust zu zeichnen. Was ich im Moment zeichne, zum Beispiel, sind Lieblingstexte, Textzeilen von einigen meiner Unterstützer auf Patreon. Jeder, der da lange genug mit mir rumhängt, kriegt im Lauf der Zeit irgendwann, je nach Summe, früher oder später, eine kleine Originalzeichnung bzw. ein paar Textzeilen von mir geschrieben mit meinen begrenzten Lettering-Künsten. Aber ich habe viel Spaß dabei. Alles, was ich mache, gibt es weiterhin auf Patreon, www.patreon.com. Dort schreibe ich auch autobiografische Texte über Ruhm und Ehre und die Nachwirkungen und Nebenwirkungen. Und wenn ihr meine Patrons werden wollt, dann bekommt ihr ab dem ersten Tag Zugang zu einem riesigen Stapel von solchen Texten und vielen anderen schönen Sachen, die ich seit dem November 2019 dort gemacht habe. Die Sachen von Kat findet ihr im Buchladen oder im Online-Buchhandel, wo ich immer empfehlen würde, einen richtigen Buchhandel, einen onlineigen aufzusuchen. Kat-Sachen sind wunderschöne Geschenke, zum Beispiel zu Weihnachten, zum Beispiel zum Namenstag, zum Beispiel zum schön, dass es dich gibt, Tag, zu jedem Tag. Ich glaube, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Viel Spaß, bis bald.